Ja, Gottes Wort hat Trost in Bedrängnis gebracht. Und nun muss ich ja noch ein bisschen was, wie soll ich sagen, ergänzen, lieber Mosen. Denn jetzt ist das vielleicht etwas missverständlich rübergekommen. Die Geschwister haben eine persische Bibel bekommen. Das ist gut, so ein Ding. Und dann haben sie auch noch eine kleine Bibel bekommen, das ist die deutsche Bibel. Aber steht schon dasselbe drin, ja? Also, dass wir das jetzt nicht falsch mitnehmen, ja? Okay, schön, dass ihr da seid. Und schön, Mosen, wenn du Gottes Wort verteilst, weiter so, ne? Das ist voll im Plan, sehr gut. Prima, prima. Okay, ja, Gottes Wort gibt Trost in Bedrängnis. Gottes Wort gibt Licht, gibt Halt. Es kann Brot des Lebens sein. Gottes Wort kann eine Leitplanke sein. Vielleicht hast du es manches Mal schon erlebt, dass du auf dem Weg warst, dann kommt ein Bibelwort und du weißt genau, jetzt solltest du ein Stück vielleicht nicht total umkehren, aber doch mal drüber nachdenken und irgendwie ein bisschen umsteuern. Gottes Wort ist so voll vieler Zwecke, wie Gott uns dadurch beschenken kann. Und eine wundervolle Geschichte, und es gibt so viele darin, so viele wundervolle Geschichten und Gleichnisse und Einzelworte darin, ist das, was wir in der Lesung schon gehört haben. Diese Erzählung vom verlorenen Schaf, die Jesus bringt. Ja, bevor wir den Text noch ein bisschen anschauen, genauer, will ich mal in die Situation gucken, in der sich dieser Text ereignet. Jesus ist unterwegs und viele Menschen kommen zu ihm und hören ihn. Viele Menschen hören ihn. Da haben wir also jetzt Jesus, der hier steht, und ich kürze das mal so ein bisschen ab und seine Initialien. Und dann gibt es eine gewisse Ausstrahlung, die er hat. Da geht etwas von ihm aus, ein Licht. Und die Bibel beschreibt das auch direkt im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4. Da heißt es, ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, denn dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Welcher ist das Ebenbild Gottes? Also wir können es ruhig nochmal wegmachen, Michael. Ist es so noch? Da strahlt etwas von Jesus aus. Da ist etwas irgendwie anders. Und dann zieht es eben Menschen an. Da gibt es natürlich welche, die sind ganz freudig. Wow, wer ist denn das? Manche sind vielleicht so ein bisschen freudig. So. Dann gibt es natürlich auch welche, die wissen nicht so richtig, was sie von ihm halten sollen. Aber interessant ist das schon. Jesus hat ganz, ganz unterschiedliche Menschen angezogen. Und wenn man ihn mal näher anschaut, merkt man ja auch, er ist wirklich die Antwort. Er ist wirklich die Antwort. Und ob ein Mensch nach Vergebung, nach Sinn, nach Liebe, nach Wahrheit, nach der Zukunft fragt oder Ewigkeit, bei ihm findet sich die Antwort. Wenn du irgendeine grundsätzliche Frage des Lebens hast, wie steht es damit? Schau, ob dir etwas einfällt aus der Bibel, dass Jesus darüber spricht, weil er ist die Antwort. Und so zieht er ganz unterschiedliche Leute an, und hier kommen natürlich auch noch ein paar Freudige, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch mit Begeisterung wirklich zugegangen ist, wo dann manche auch reagiert haben. Mensch, er spricht nicht wie unsere Schriftgelehrten, er spricht wie einer mit Vollmacht. Wow, da war was anderes. Natürlich hat er dann auch Taten getan. Jetzt könnte ich hier einen springenden, aber ich weiß nicht, wie ein springendes Gesicht aussieht. Man stelle sich jetzt hier ein springendes Gesicht vor und noch ein springendes Gesicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dann eine Sonne von Herrlichkeit, keine Ahnung. So, aber Jesus hat was ausgelöst. Und dann gibt es ganz oft, wenn wir in der Bibel lesen, auch diese andere Gruppe. Und die sind nicht so begeistert von Jesus. Die sind sogar zum Teil ärgerlich. Die erleben Jesus, dass er über die Dinge des Lebens spricht, dass er Menschen heilt. Es gibt diese Wahnsinnsstelle, für mich eine, neben den Kreuzigungserzählungen, eine der traurigsten Stellen im Neuen Testament, wo Jesus einen heilt mit einer verdorrten Hand, man könnte auch sagen einer verkrüppelten Hand. Und das tut er dann am Sabbat, also da, wo man gerade auf Gott schauen soll, zündet Jesus praktisch wie ein Licht an, auf den Herrn zu schauen. Das ist der Sinn des ganzen Manövers. Und sie sind voller Missgunst, und dann heißt es tatsächlich weiter, und sie überlegten, wie sie ihn töten könnten. Oh. Es ist, wie es ist. Ich glaube, wir würden uns freuen, wenn Jesus plötzlich unter uns treten würde hier direkt und dann würde er vielleicht eine Heilung tun oder einfach nur reden, wie gewaltig. Aber es gab diese ganz anderen Reaktionen auch. Und leider davon gab es auch nicht so wenige. Und welche, die sich da besonders, dann grummeln die auch so richtig und sind zornig. Ne? Da ist hier so eine Gewitterwolke vielleicht auch noch. So. Und die waren dann auch da. Und das waren dann auch nicht irgendwelche Leute, das waren dann oft die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die haben natürlich auch eine gewisse Wirkung gehabt. Ja? Die haben eine gewisse Wirkung gehabt und vielleicht dann sozusagen wie eine Art Trennung gemacht. Mensch, nach dem Motto, was wollen denn die hier? Dann gab es immer wieder welche, davon fühlten sich gestört. Die hießen dann Zöllner, hießen Sünder oder so. Dann haben die gemurrt, was wollen denn die hier? Das war nicht nur deren persönliche Privatmeinung, das haben die auch richtig gesagt. Und genauso ist es auch in unserer Geschichte, die wir jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Und wenn du, Michael, wenn du es jetzt mal ranmachen wolltest, und ich wollte es einfach mal als kleine Bedingung, dass man nicht nur so nur auf das Gleichnis schaut, sondern wenn Jesus spricht, ist ganz oft auch hilfreich zu betrachten, was ist denn die Situation, in der er spricht, oder was ist die Situation oder Frage, auf die er antwortet. Okay, also ich schaue das nochmal an. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ne? Das heißt, die murren nicht nur untereinander, sondern steht ausdrücklich und sie sprachen. Ne? Die drücken das richtig aus und damit kriegen die Leute das auch zu hören und damit auch ein Stück zu spüren, wer sie sind und wie sie gesehen werden. Und drei, und er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Das ist also Jesu Antwort. Es gibt dieses Geschehen, dass er redet, also er hat, bevor er das hier gesagt hat, manches anderes gesagt haben, wird er einiges anderes gesagt haben. Und dann gibt es dieses Ereignis, dass sie sagen, boah, er ist mit den Zöllnern und Sündern, die bekommen das zu spüren. Und das ist seine Antwort, dass er eine kleine Geschichte erzählt, ein Gleichnis, Herr Motto, schaut doch mal da, schaut doch mal da. Und was will er damit erreichen? Er will ein Umdenken erreichen und will damit alle einschließen. Weil die Gefahr wäre jetzt ja ein Disput, eine Art Streit. Das ist aber doch in Ordnung, dass die da sind. Er könnte die ermahnen, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Könnte er ja tun. Das tut er aber nicht. Sondern er versucht, durch dieses Gleichnis wie eine Tür zu öffnen, damit eben dieses Licht von ihm wirklich für alle scheinen kann. Denn auch diese Grummeltruppe möchte er ja eigentlich mit reinnehmen. Und manche von diesen Grummeltypen hat er auch erreicht. Johannes 3 zum Beispiel, Johannes Evangelium, 3. Kapitel, Nikodemus war so ein Kandidat. War ihm ziemlich peinlich, dem Nikodemus, deswegen kam er bei Nacht zu Jesus. Aber auch manche Grummeltypen wurden erreicht. Aber vor allen Dingen diese Verlorenen, und ich ergänze hier nochmal, ne, die eben, deren Augen nicht so waren, sondern, nee, halt, so. Na, okay. Müsste jetzt meine Hanna hier nach vorne holen, die könnte das besser meinen. Also ihr müsst euch jetzt nochmal so ganz traurige Gesichter hier vorstellen, ja? Okay, es müssten jetzt so ganz traurige Gesichter sein. Die wollte er ja vor allen Dingen erreichen, die Gebrochenen, die Verzweifelten, die in ihrer Sünde Verlorenen. Und jetzt gucken wir seine Antwort mal so ein bisschen genauer an. Gehen wir noch bitte eine Folie zurück, Michael. Also es nahten sich ihm allerlei Zöllner und Sünder. Also es ist die Schar derer, die da kommt, ist wohl gerade dadurch geprägt, dass das Leute sind, die doch an einigen Stellen gefehlt sind, die es nicht hinkriegen und auch wirklich massiv gescheitert sind. Ich habe mal im Griechischen geschaut, da steht, bei allerlei steht wirklich alle, weil ich habe ein bisschen gestutzt, als ich das in meiner Lutherbibel gesehen habe, aber es steht dort wirklich alle Zöllner. Also gerade die sind besonders gekommen. Und warum waren die Zöllner so eine besonders problematische Gruppe? Weil sie eben mit den Besatzern, den Römern, zusammenarbeiteten und davon lebten, dass sie extra Abgaben vom jüdischen Volk praktisch nahm. Mit den Besatzern zusammenarbeiten, das brachte ihnen einen besonders verachteten Status ein. Und sie nahmen auch immer gern mehr, als ihnen zustand, und das war eine üble Situation. So, dann gibt es eben dann dieses Murrwort der Pharisäer und Schriftgelehrten, und nun schauen wir mal so ein bisschen genauer in dieses Gleichnis rein. In den vierten Vers. Da heißt es also, welcher Mensch, sagt Jesus, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat, wenn er eines von ihnen verliert, wird nicht die 99 in der Wüste zurücklassen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Das stellt er jetzt als Frage. Und man hört diese Geschichte, man hat sie auch schon oft gehört und sieht dann einfach so einen freundlichen Hirten. Aber wir wollen mal so ein bisschen genauer hinschauen. Also da ist er fragt jetzt alle, welcher unter euch, der 100 Schafe hat. Und die erste Beobachtung ist, die Hirten hatten in der Regel gar keine Schafe. Die Hirten waren in der Regel Angestellte, die für einen sehr kargen Lohn arbeiteten. Hirte sein war damals wirklich unter dem, was heute Müllmann ist. Ja? Das war ein richtig niedriger Beruf. Die bekamen wenig, hatten eine Arbeitszeit rund um die Uhr und mussten auch über Nacht dann draußen bleiben mit der Herde. Da gab es dann also Wind und Wetter, da gab es wilde Tiere. Und wenn ihnen ein Schaf verloren ging, was durchaus passieren konnte, weil es abgestürzt ist, ein Hang, oder weil es ein wildes Tier gerissen hat, mussten sie das ersetzen. Die hatten keine Berufsgenossenschaft oder Versicherung und das waren richtig arme Typen. Vor Gericht hatten sie keine Stimme, sie waren als Zeugen nicht zugelassen. Hirte sein war ein richtig, richtig schlechtes Ding. Und in der Regel war es nicht der Eigentümer, der mit seinen Schafen unterwegs ist. Hier baut Jesus das aber anders auf. Wer unter euch 100 Schafe hat, sind also ja doch mehr so, ich habe mal 3 Schafe zu Hause, sondern 100, ja, ist schon eine Zahl. Und wenn er eins von ihnen verliert, wird er nicht die 99 in der Wüste zurücklassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit ich dieses Ding kenne, denke ich fast jedes Mal, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, die 99 zurücklassen. Warum? Nicht, weil mir das eine Schaf nichts bedeuten würde, sondern was machen denn die 99 dann? Wenn 100 Schafe da sind und Schafe helfen sich praktisch untereinander, weil die laufen dann im Trott miteinander und so, also ein Schaf hält besser Kurs, wenn andere Schafe da sind und der Hirte. Nun waren die Schafe da, der Hirte da und das Schaf ist abgehauen. Was passiert, wenn jetzt auch noch der Hirte weg ist mit den 99? Haut dann das nächste Schaf ab? Es ist gar nicht so klar, dass der diese Schafe verlässt. Weil wenn eins abhaut, wenn er da ist, warum soll nicht ein anderes abhauen, wenn er nicht mehr da ist? Manch einer hat sich bemüht zu sagen, ja, dann hat er die Hürden aufgestellt, der hat das also so ein bisschen aufgestellt, damit die anderen Schafe nicht abhauen. Aber mal kurz nachgedacht, der ist ja gar nicht zu Hause. Wie funktionieren denn so Hürden? Wer transportiert denn die? Das spielt sich in der Wüste ab, was Jesus hier sagt. Wird er nicht die in der Wüste lassen? Das heißt, wenn er mit der Herde unterwegs ist, müssten die Hürden die ganze Zeit mitgeschleppt werden. Könnte sein, muss aber nicht so sein. Und auch der Punkt ist, der hat sie nicht zu Hause gelassen, nach dem Motto, alle Schafe kommen nach Hause, alle laufen ins Gatter und Kuno fehlt, mein lieber Kuno fehlt, oh nein, ich muss nochmal los. 99 in Sicherheit und dann, nein, er ist in der Wüste. Es war gedacht, dass die Herde in der Wüste übernachtet. Und hier ich habe mal nachgestaut, das, was jetzt hier auch in der Lutherbibel oder auch in einer mit Wüste übersetzt, das heißt eigentlich Einöde. Und wer die Geografie von Israel ein bisschen kennt, weiß, dass diese Wüste dort eine ziemlich karge und eine Steinwüste sein kann. Man sollte sich jetzt also auch keine Sandwüste vorstellen. Außerdem, wer geht mit seiner Schafherde in die Sandwüste, damit die dort mal ordentlich weiden? Ist auch nicht so die Strategie, oder? Also, haben wir eher eine Steinwüste, wo mal hier was wächst und da ein Strauch wächst und so. Und damit ist die Herde hingegangen. Also ein typisches Wüstenformat, wie Israel das eben auch zu bieten hat. Und da hast du das Problem, dass so ein Schaf auch mal abstürzen kann. Ja, das ist also wirklich so eine Sache. Was machen die Schafe da? Unübersichtliches Gelände, scharfen Hang runter in eine Schlucht und so. Also wirklich, deswegen brauchst du auch da gerade einen Hirten. Aber dieser Hirte lässt die Schafe in dieser Wüste zurück. Welcher Hirte kann sich das erlauben? Es kann sich der Hirte erlauben, der Eigentümer der Schafe ist. Wenn es ein Mietling ist, ne, Da betrifft im Johannesevangelium Kapitel 10 taucht das auf. Ja, da wird das unterschieden. Der gute Hirte im Gegensatz zum Mietling. Ne? Das war der Normalstatus. Okay. Also okay, es muss schon irgendwie scheinbar der Eigentümer sein. Das ist ein besonderer Hirte. Was für ein Hirte ist das? Und jetzt geht er dem Verlorenen nach und dann könnte doch ein Punkt folgen, aber dann heißt es hier, bis er es findet. Ja, Ende Vers 4, bis er es findet. Der normale Hirte kann sich das gar nicht erlauben. Der kann sagen, okay, ich gehe mal gucken, ich muss ihm schauen. Okay, eine Stunde kann ich die vielleicht allein lassen. Vielleicht auch anderthalb oder zwei Stunden kann ich die Herde allein lassen. Aber doch nicht, bis ich das Schaf wirklich gefunden habe. Oder ich kann mir das erlauben, weil ich der Eigentümer bin. Deswegen, bei genauerem Hinsehen merken wir schon, dass dieser Hirte muss ein besonderer Hirte sein. Weil normal verhalten sich Hirten so eigentlich nicht. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt gucken wir mal in Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und das liest man, weil das irgendwie auch immer schön ist, wenn Geschichten ein Happy End haben. Ist auch schade, wenn jemand auf der Suche ist, aber er findet es nicht. Kennst du diese Filme, wo dann sowas ist und dann wird jemand versucht zu retten, die Mission bricht auf, um die Verschütteten oder die auch immer zu retten. Und wenn es dann irgendwie ausgeht, nee, am Ende sind sie doch irgendwie alle tot. Schön, wenn eine Geschichte so erstmal endet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Ach, danke, Mose. Ist das eigentlich, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass das so läuft? Stell mal vor, du bist dieser Hirte, du bist diese Hirtin. Und das ist eben, muss man sich auch als einen harten Beruf vorstellen. Ne? Immer so idyllisch in der Sonne sitzen, ist gar nicht der Alltag. Läufst du da hinterher, musst dich um die Schafe kümmern. Dann hast du diese Nächte, wo du in der Regel kein Hotelzimmer hast, wo es dir richtig gut geht. Das ist auch schon zum Teil Knochenarbeit. Oder auch mal so ein Schaf aus irgendeiner Schlucht rausholen oder was auch immer. So, und dann kommt dazu, dann ist das Viech weg. Der Stress, die anderen allein lassen, gehst dem Schaf hinterher und jetzt hast du es endlich gefunden. Gut, man kann sich dann schon freuen. Aber ist es vielleicht auch, wo man denkt, Mensch, du doofes Schaf, warum bist du weggelaufen? Du blödes Viech. Hat das schon mal erlebt, dass ihm ein Hund weggelaufen ist? Und hat er den Hund wiedergefunden, hat er gedacht, ach, mein lieber Hund, schön, dass du da bist. Oder gibt es auch andere Gefühle, die da sein können? Das kann schon so und so sein. Aber manchmal ist es gut, bei manchen Sachen in der Bibel ein bisschen anzuhalten, nach dem Motto, Mensch, wie ist denn das eigentlich? Und er legt sich's auf die Schultern voller Freude. Und ich weiß nicht, welches Bild sich bei dir im Kopf aufbaut. Der Hirte trägt das Lamm im Sonnenuntergang nach Hause. Und das finde ich auch ein schönes Bild. Und ich habe manches Bild schon gezeichnet von Jesus als guten Hirten so gesehen. Und das ist gut, weil er ist eine Geborgenheit und er kümmert sich um das Schwache und absolut richtig. Genauso ist Jesus auch. Aber die Situation hier ist das nicht so wirklich. Ob das hier ein Sonnenuntergang war, weiß ich nicht. Aber was ich lesen kann, ist, dass im Text nicht Lamm steht, sondern Schaf. Ja? Im Griechischen heißt Lamm Amnos. Und Schaf heißt Probaton. Das sind zwei absolut verschiedene Worte. So, ich trage schon mal gern Lämmchen. Aber Frage, trägst du gern ein Schaf? Was wiegt denn so ein Schaf? Wie ist denn das Schaf so drauf? Sind Schafe immer gemütlich? Habe ich gedacht, Schafe sind immer gemütlich, ganz liebe Tiere. Und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben aufs Dorf gezogen. Und das hieß Bettmar. Und da hatten wir neben unserem Haus war ein freies Grundstück und da war so wilde Wiese, war da drauf. Und irgendwann standen da Schafe drauf. Nicht so viele, 5, 6 Stück. Und ich war gerade so 3, 4, 5 Jahre Christ, dachte, hey, toll, Herr, cool, du hast ja ein Schaf und oft in deinem Wort geschrieben, jetzt kann ich mal so ein bisschen Feldstudie machen und so. Und habe mich über die Schafe gefreut und bin zu denen hin und dachte so, ach, diese lieben Viecher, kamen die erstmal an. Das war schon mal das Erste, dass dann die Dickeren die anderen umrannten, weil die Schafe wohl irgendwie auch Erwartungen hatten, als ich jetzt kam. Ich habe mir gedacht, willst du auch erfüllen? Dann war da ein Apfelbaum. Und ich so, hey, das ist eine tolle Idee. Aber irgendwie waren die noch nicht so groß oder irgendwie macht nichts. So ein paar Äpfel, das war dann so ein bisschen so Golfball-Kaliber bis so Tennisball, so in dem Bereich. Und habe gedacht, ich guter Mensch, gebe das den Schafen. Und habe das so hingegeben und dann nimmt es das Schaf. Aber es ist so gierig, dass es nicht abbeißt vom Apfel, sondern den Apfel so nimmt und runterschlucken will. aber dann bleibt das stecken. Und dann habe ich da gestanden, das sah aus, als wenn das gleich erstickt, das Schaf. Ich so, oh Gott, was hast du getan? Ne? Und während ich das so hatte, war also meine Jacke hing da und das nächste Schaf nahm sich meine Jacke vor und fraß an meiner Jacke rum. Ich so, oh nein. Gut, das Schaf hat ein Glück überlebt, aber es hat mein Bild von Schafen etwas, nicht enttäuscht, aber etwas mehr in den Realismus gebracht. Ja? Schafe sind auch so. Schafe sind auch so. Okay. Und die Schafe, die es in Israel damals gab, waren wahrscheinlich auch solche Schafe, die gern verfressen waren, die kleineren beiseite gedrängt haben und was nach Fressen aussah, auch wenn es keins war, mal kurz durchprobiert haben. Also, dass man es sich nicht zu idyllisch vorstellt. Ja, und dann ist dieser Hirte also nicht erbost, wenn er dieses Viech wiederfindet, sondern er lädt sich's auf die Schultern. Der also durchaus seine körperliche Arbeit hat. Und dann würde ich mal so ein Schaf mit 30, 40 Kilo ansetzen. Vielleicht auch 50 Kilo. Ja, was? Und das packt er sich auf die Schultern. Hast du sowas schon mal auf den Schultern gehabt? Okay, es gibt natürlich auch verschiedene Rassen, nicht wahr? Aber ja, wie schwer sind die persischen Schafe? Okay. Okay, also wenn man dem persischen Ansatz folgt, und wir sind ja hier auch im Orient mit dem Iran, ja, dann muss man schon denken, okay, der Hirte muss wahrscheinlich ziemlich muskulös gewesen sein. Ja? Das war also ein echter Brecherhirte, weil dann das Hochheben ist ja schon eins. Ja, also ich kenne das so von meinen Kindern, wenn ich die manchmal so getragen habe, über die Schulter, so 30 Kilo aufwärts. Ja? Das ist schon eine Aufgabe. Und das macht er jetzt aber. Das Schaf könnte jetzt mal laufen. Da steht nicht, dass das Schaf verletzt ist. Das ist wahrscheinlich ein bisschen durch den Wind und ein bisschen K.O. das Schaf. Ja? Aber er nimmt das auf die Schultern. Der nächste Punkt. Das ist irgendwie schon ein ziemlich besonderer Hirte. Das ist schon ein ganz schön besonderer Hirte. Dieses Schaf ist nicht verletzt. Dieses Schaf ist wirklich, hat auch ein gewisses Gewicht. Und er freut sich trotzdem. Er freut sich trotzdem über dieses Schaf. Deswegen biete ich mal an, als wichtigste Frage für diesen Text, was Jesus da macht, was ist das für ein Hirte? Was für ein Hirte? Fragezeichen. Nicht als eine Frage nach dem Motto, was ist denn das für ein Hirte? Ich kann ihn nicht erkennen, sondern als eine Art des Staunens zu gucken, was ist denn das für ein Hirte? Der ist gar nicht wie ein normaler Hirte. Jesus zeichnet, man liest das vielleicht relativ schnell, aber eigentlich ist es ein ziemlich merkwürdiger, ziemlich besonderer Hirte, der sehr fürsorglich ist, der das Schaf trägt, obwohl es nicht verletzt ist. Und er es trägt, obwohl es gar kein Lamm ist. Guck mal in Vers 6. Und da geht es weiter. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wenn er heimkommt, er freut sich und er lädt die anderen ein, freut euch mit mir. Wieder die Frage, wie würde es dir gehen? Du hast diesen Hirtenalltag, vielleicht schon 2, 3 Hirtentage in den Knochen und dann hast du dieses Tier zumindest einen Großteil der Strecke getragen. Wie fühlst du dich, wenn du endlich zu Hause bist? Oh, habt ihr Wasser? Ey, kannst du übernehmen, ich bin fix und fertig, ich bin alle. Wer hat dann noch im Sinn zu sagen, jetzt mache ich Party mit meinen Freunden und Nachbarn machen, weil ich mein Schaf wiedergefunden habe? Hey, Hirte, was für ein Hirte? Was für ein Hirte? Was hast du für ein Herz, du Hirte? Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da steht, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden. Mein Schaf. Es würde absolut Sinn machen, wenn da stehen würde, ein Schaf. Dass er sagt, Leute, mir ist ein Schaf abgehauen. Mein bestes Schaf, das ist so viel wert. Aber ich muss den Verlust nicht tragen. Ich habe das Schaf wiedergefunden. Mensch, mir war ein Schaf verloren gegangen. Aber er sagt, mein Schaf ist verloren gegangen. Hallo, hat der zu jedem von den 100 Schafen eine persönliche Beziehung? Das Schaf ist für ihn nicht einfach nur eine Sache, das ist mein Schaf. Und das nach dem ganzen Drama. Erst haut es ab, bringt ihn in Stress, wer weiß, was mit dem 99 passiert, dann trägt er das Viech auch noch die ganze Zeit, ist K.O., aber mein Schaf. So. Und dieses Ding, wirklich zu sagen, freut euch mit mir, macht nur Sinn. Hey, das ist ein tiefstes Anliegen von mir, dass ich so voller Freude bin. Freut euch mit mir. Nicht so, Mensch, hast du nochmal Glück gehabt, ne? So ein kollegiales Schulterklopfen, sondern hey, freut euch mit mir. Und wieder kommt es, was ist das für ein Hirte? Was ist das für ein Hirte? Und das, dieses Bild zeichnet Jesus gegenüber in dieser Situation, als es hier zu dieser, ich sag mal, Spaltung in der Zuhörerschaft kommt. Es droht ein großes Missverständnis zu entstehen. Hier sind nur die Religiösen, die scheinbar Guten, also scheinbar, weil gut sind sie ja auch nicht wirklich, ne? So, nur die will kommen. Und er sagt, hey, das ist der Hirte, um den es hier geht. Und nicht weniger als er selber ist ja dieser gute Hirte und um den geht es. Er ist der Christus und ihm geht dieses Licht des Evangeliums aus. Ihn sollen sie sehen. Und er stellt diesen abwertenden Worten, stellt er etwas entgegen. Guckt mal, was für ein Hirte hier sein könnte. Und jetzt im nächsten Vers hebt Jesus noch ein Level höher. Vers 7 sagt er, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Er verändert also die Unterscheidung. Erstmal kommt er zurück zu der Situation nach dem Motto, die Zöllner und Sünder, was wollen die denn hier? Und dass er jetzt sogar sagt, im Himmel, nicht so, wir sind jetzt mal geduldig und barmherzig und die haben wir auch lieb, wir wollen mal nicht so sein, heute ist Sonntag, da sind wir freundlich. Er sagt, so wird Freude im Himmel sein, so wie diese merkwürdige Freude, ich habe es ein Stück rausgearbeitet, dass dieser Hirte sich wirklich außerordentlich verhält, diese Freude außerordentlich ist und die Leute Israels, die wussten, wie der Hase läuft und wie das abläuft mit Hirten und nicht abläuft und so wird es im Himmel sein, so wird es bei Gott sein, dass Freude ist über Sünder, die Buße tun. Und jetzt sind es plötzlich nicht mehr als über 99 Gerechte, Punkt, sondern Komma, die der Buße nicht bedürfen. Und das ist die Unterscheidung für die Menschen in Gottes Augen. Tut der Mensch Buße oder tut er eben nicht Buße? Und ob ein Mensch sich gerecht nennt oder nicht, ist für Gott ja nicht entscheidend. Die Frage ist, beugt sich ein Mensch und tut er Buße? Und sogar Jesus Christus hat das getan. Harte Nuss für Johannes den Täufer, aber in der Taufe drückt sich das aus. Gott, ich beuge mich vor dir, meine Gerechtigkeit kommt nur von dir. Ich gebe mein Leben weg, mein altes, und empfange das Leben ganz neu von dir. Und alle Gerechtigkeit, die ich habe, alle Reinheit kommt von dir. Du bist meine Gerechtigkeit, Herr, nur von dir aus Gnade geschenkt. Und Jesus Christus selbst, weil er Mensch geworden ist, nicht weil er doch irgendwelche Sünden hatte, sondern weil er Mensch geworden ist und demonstriert, ich bin gehorsam ganz dem Vater, geht sogar diesen Schritt. So ist es für jeden Menschen dran. Und eigentlich die Unterscheidung Gottes. Das verlorene Schaf. Von daher eigentlich die verlorenen Schafe. Es gilt für alle Menschen, dass sie diese Verlorenheit haben oder diesen einen Retter haben und durch Buße, das heißt sich Jesus zuwenden, gerettet werden. Und Jesus antwortet auf diese ganze Verlorenheit mit Güte, mit diesem freundlichen Bild des Hirten. Und so wird, dass er dieses Herz der Leute, dass das Herz der Leute fragend macht. Wo die Ärger ist, wo Scham ist, ne? Stell dir vor, du bist irgendwo und hörst sowas. Du bist jetzt der Sünder und der Üble und eigentlich nicht willkommen. Wahrscheinlich nur eine kurze Zeit, dass du nicht gehst, weil man sich dem nicht aussetzen will. Vielleicht ist deswegen das Gleichnis auch relativ kurz, ne? Weil es nicht viel Zeit war, dass die dann nicht einfach gehen. Und Jesus, die natürlich gerade haben möchte. Aber er zündet wie ein Licht an, das die Herzen aufweckt und damit man auf den Eigentlichen schauen kann, um den es geht, auf Jesus. Mir war für heute oder ist für heute Sonntag das besonders wichtig, weil diese Live-on-Stage-Woche vor uns steht. Und natürlich kann man auf die Pharisäer und Schriftgelehrten so ein bisschen herabgucken, aber letztendlich wohnt es in unser aller Herzen, dass es uns schwerfällt, diese Gnade Gottes, diese Liebe Gottes auch zu leben oder auch andere Menschen so anzusehen. Es gibt immer wieder so menschliche Krücken, ne, die laufen so, naja, die Sünde ist nicht so schlimm, dass man es irgendwie kopieren will, die Gnade. Aber Jesus ist doch anders. Sünde ist Sünde, aber Gnade ist eben auch Gnade. Und lasst uns das heute eine Hilfe sein, wenn wir vor dieser Live-on-Stage-Woche stehen. Weil es hat sich nichts an diesem Hirten geändert. Es hat sich nichts an diesem Evangelium geändert, an dieser Retterliebe Gottes geändert. Dass er Menschen einen Neuanfang geben möchte. Vielleicht Menschen, die in deiner Nachbarschaft wohnen, die in deiner Familie sind, irgendwelche Menschen um dich herum. Genauso wie er dir vielleicht diesen Neuanfang schon gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du das so definitiv für dich sagen kannst. Jesus hat mir einen Neuanfang für mein Leben gegeben. Ein neues Denken, neue Wege. Er verändert mein Herz. Er ist vielleicht noch nicht fertig, wahrscheinlich, auch bei mir nicht. Aber er ist dabei, mein Herz zu verändern. Und ich kann auch mit Menschen anders leben. Ich kann mit Gott anders leben. Er gibt mir einen neuen Anfang. Dass er immer wieder, auch wenn wir mit ihm angefangen haben, dieses Licht sein kann, was da, wo mein Herz dunkel geworden ist, wo ich vielleicht in Schuld gefallen bin oder in Zweifel, weil mich das Leben überfordert hat, dass er dieses Licht in meinem Herzen neu anzündet, was Jesus immer wieder tun möchte. Und dass er das nicht alleine tun möchte. Denn diese Geschichte, die wir heute gehört haben, ist ja geschrieben, auch dass wir sie anderen Menschen erzählen, ihnen Mut zu machen. Weil das große Ding, was immer wieder im Raum steht, ist nicht gut genug. Dich brauchst schon gar nicht. Nicht gut genug. Auf dich können wir verzichten. Und dann werden die Mauern gezogen, dann werden die Türen verschlossen. Und wir brauchen Jesus, dass wir Türen öffnen, Mauern wieder abreißen, aber in seiner Art und Weise, weil man kann auch alles gleich machen. Das erleben wir auch ein Stück in unserer Gesellschaft. Es ist nicht einfach so, alle Grenzen, alle Mauern sind schlecht. Es gibt gute Mauern. Zum Beispiel eine Mauer, die wir mal hatten, die ich mir wieder wünschen würde, ist, ein ungeborenes Leben ist ein Mensch, das zu schützen gilt. Eine Mauer, die wir verloren haben, ist gut, wenn wir sie wieder hätten. Es gibt andere Mauern. Mauern sind nicht immer nur schlecht. Es ist auch ein Geist in unserer Gesellschaft. Alles, was Grenze ist, ist schlecht. Wir brauchen Grenzen. Und diese Gesellschaft leidet an Grenzenlosigkeit. Wie leben Mann und Frau miteinander oder muss es überhaupt Mann und Frau sein? Was ist gut, was ist schlecht? Und Grenzen schützen auch. Grenzen geben auch Orientierung. Und wenn Jesus spricht, spricht er auch über Grenzen. Aber nicht, weil er es mit der Freiheit nicht verstanden hätte, sondern weil er weiß, was sind gute Grenzen. Was ist ein Genug? Was ist gerecht? Was ist ein zu viel? Was ist ein schlecht? Ah, dass ich mir das von Jesus geben lasse. Und was es in Menschen, im Blick auf Menschen heißt, es gibt niemals eine Grenze aufzuhören zu lieben. Und dass er weiterliebt. Und wenn das Schaf eben längst weg ist. Und Verlorenheit, der Schlusspunkt meiner Predigt, heißt, derjenige kann sich alleine nicht retten. Das Schaf war verloren, weg, praktisch wie tot. Wenig später in der Bibel steht dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn, über den der Vater sagt, mein Sohn war verloren und er war tot. Weil in dieser Verlorenheit ist der Tod, gibt es kein Zurück. Es sei denn, es kommt eine Kraft von außen, die rettet. Und das ist Jesus, der dich und mich gebrauchen möchte, zu anderen Menschen zu gehen, dass sie von dieser Rettung hören, diese Rettung erleben. Ich möchte zum Schluss nochmal auf die Bibelstelle zurückkommen, die ich am Eingang erwähnt habe, als es vom Licht des Evangeliums die Rede war. Und dieses Licht des Evangeliums ist interessanterweise, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in dieser Bibelstelle nicht die Vergebung Gottes, es ist die Herrlichkeit Christi, das ist jetzt Licht des Evangeliums beschrieben. Ich lese mal weiter, 2. Korinther 4, Abvers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. So schreibt Paulus, ne, mit den anderen Dienern zusammen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Nicht ganz einfach der Satz, aber zwei Punkte. Einen hellen Lichtschein in unser Herzen gegeben, dass aufgrund des hellen Lichtscheines wir das Angesicht Jesu Christi sehen können. Okay, danke Michael. Ne? Gott hat die Macht. Er hat damals gesprochen, wir lesen es ganz am Anfang der Bibel, es werde Licht. Und so spricht er auch heute noch zu Menschenherzen, dass Licht in die Herzen der Menschen fällt. Und dieses Licht ist etwas, das dann das Angesicht Christi gesehen, Christus erkannt werden kann. Und dafür gebraucht er dich und mich, indem wir lieben, indem wir beten, indem wir dienen, indem wir helfen, unterstützen, dass Menschen etwas erleben, dass sie dann Jesus sehen können. Lass die nächste Woche für dich vielleicht solch eine Woche sein, wo Jesus dich dazu gebraucht, Licht zu sein, in ganz unterschiedlicher Weise, dass Menschen Jesus Christus sehen können, dass er sie retten kann. Amen. Wir wollen jetzt einen Moment der Stille haben. Wir machen das heute mal so ganz still, so heute mal ohne Hintergrundmusik, machen wir einmal ganz still, gucken wir mal und dann wollen wir eine Zeit des Betens haben.